Nun haben wir heute den Predigtext aus Matthäus 2 von den Weisen aus dem Morgenland. Matthäus 2, Vers 1 bis 12. Ist immer gut, wenn Sie auch hier aufschlagen, denn es steht nichts da von Kaspar, Melchior und Balthasar, sondern was da steht, das wollen wir jetzt hören. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise. Sind eigentlich Magier da, aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland, das ist immer das babylonische Land, das Zweistromland, und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus oder der Messias auf Hebräisch geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Liebe Gemeinde, es ist heute nicht ganz leicht, über diesen Abschnitt zu predigen. Die ganze Welt ist ja in Atem gehalten, was da sich am Golf tut. Und vielleicht gerade jetzt zu dieser Stunde hält der Diktator Hussein seine programmatische Rede. Im Fernsehen und Rundfunk. Über 1 Million Soldaten liegen dort im Golf, gerüstet, bereit zum Angriff. Wird es Krieg geben, fragen viele. Es ist Krieg, seit Monaten. Der Krieg ist nur seit einigen Monaten kurzzeitig gestoppt, ist Ihnen noch bewusst. Sonst sähe heute die Landkarte in Nahost schon ganz anders aus. Und ich bin überzeugt, wer nur ein wenig in der Vergangenheit verfolgt hat, was der irakische Präsident tut, dann wissen Sie, dass er nur ein Ziel hat, nicht die Erdölquellen. Das ist nur für die Kriegskasse wichtig. Jerusalem, die Stadt unseres Gottes. Und dort soll der Mittelpunkt seines neuen Reiches entstehen. Es geht gegen Israel. Aber jetzt lassen Sie mich hier abbrechen, weil wir nicht zum Politisieren zusammengekommen sind. Sondern weil wir heute eine Geschichte haben, die sich dem gegenüber ganz klein ausnimmt. Dort war eine Gruppe von Menschen aus dem gleichen Gebiet, wo heute Irak ist, nach Jerusalem gezogen. Und darum erlauben Sie mir doch, dass wir den Vergleich einmal ziehen. Ein paar Menschen ziehen mit einer kleinen Karawane einen beschwerlichen, weiten Weg vom Zweistromland Babylonien hinüber nach Jerusalem. Und was sie tun, das ist so unbedeutend, so klein. Saddam Hussein bezeichnet sich ja immer als den neuen Nebukadnezar, der die Weltgeschichte macht. Was diese Magier tun aus dem Morgenland, ach, was ist denn das wichtig? Mensch, was wollt ihr denn heute Morgen darüber reden? Was bewegt euch denn im Gottesdienst? Die Menschen sind doch interessiert, was sagt ihr denn zur Weltgeschichte? Und es liegt uns wirklich auf der Zunge, dass wir dazu auch Stellung nehmen wollten, von der Bibel her. Aber heute Morgen werden wir genötigt, uns mit diesen Magiern zu befassen. Und ich muss Ihnen sagen, das, was uns da erzählt wird, ist viel, viel wichtiger als alles, was in der Weltgeschichte passiert. Da wird uns erzählt, wie Gott, der Herr, sein Reich baut in dieser Welt. Ganz anders als die weltlichen Könige, die herrschen, die ihre Armeen aufziehen lassen. Wir wollen ganz arg aufpassen, dass wir nicht immer wieder die Sache Gottes mit den Mitteln dieser Welt und mit den Bewegungen dieser Welt verwechseln. Wenn Gott wirkt, dann geschieht das verborgen vor den Augen der Welt, dann sieht man das nicht, dann geht es ganz still und leise. Man mag sogar denken, es sei heute am Thema vorbeigeredet. Das ist doch nicht das, was die Menschen bewegt. Die Tagesordnung der Welt hat ganz andere Themen obendrauf. Aber Gott baut sein Reich heute unter allen Völkern in allen Nationen. Und das ist das Thema vom Erscheinungsfest. Und darum geht's. Darum geht's am kommenden Sonntag bei der Jugendkonferenz für Weltmission auf dem Killesberg. Auch im Irak hat Gott heute seine Gemeinde. Ganz gleich wie irdische Herren drohen und auch die Gemeinde Jesu verfolgen. Auch wenn das oft so aussieht, als sei das alles sehr kümmerlich und klein und bescheiden, das macht doch gar nichts aus. Gott wirkt. Und Jesus hat es ja uns so gern verglichen in seinen Gleichnissen mit dem Senfkorn, das so unscheinbar klein ist und das doch dann zum großen Busch wächst. Und so ist das mit der verborgenen Sache Jesu in unserer Welt. Im Sudan, in Libyen, auf den Inseln des Pazifik, in China, überall wirkt Gott heute gewaltig, verborgen vor den Augen der Menschen. Wirkt er auch bei uns in Stuttgart? Kann Gott in Ihrem Leben wirken? In Feuerbach, in Vaihingen? Jetzt gehen wir mal die Geschichte im Einzelnen durch. Mein erster Punkt, da waren suchende Menschen. Also, dass sie heilig waren, steht nicht da, dass es treu waren, steht nicht da und dass es Könige waren, steht auch nicht da. Steht nur da, dass es Magier waren, Astrologen, die die zukünftigen Ereignisse aus den Sternbildern zu deuten versuchten. Also Menschen, die mit einem sehr zwielichtigen Geschäft sich abgegeben haben, die sich den dunklen Mächten verschrieben haben. Und solche Leute kommen nach Bethlehem. Was ist denn eigentlich dort passiert? Die modernen Bibelkritiker, die meinen, das sei nur eine Legendengeschichte, irgendeine Geschichte, die für uns heute keine Bedeutung mehr hat von diesem Sternbild. Aber die unter Ihnen, die sich in diesen Tagen aufmachen und ins Planetarium gehen, die werden ja eingeführt in die großen Untersuchungen unter Astronomen, also der richtigen wissenschaftlichen Sterndeuter. Und dort wird erzählt, dass schon Kopernikus herausgebracht hat, dass gerade zur Zeit der Geburt Jesu ja eine ganz merkwürdige Sternkonstellation war, dass damals der Jupiter hell am Himmel geleuchtet hat. Der Jupiter, den die Babylonier als Hirt der Sterne bezeichnet haben und der dann im Tierkreiszeichen der Fische dem Saturn begegnet ist. Und der Saturn war von alters her der Schirmherr des jüdischen Volkes und dieses Sternbild hat 9 Monate lang angedeutet. Kein Wunder, wenn dann viele sagen, ja, also das ist doch beeindruckend. Aber ich muss fragen, warum sind diese Magier denn noch nach Jerusalem gezogen? Was hat sie denn dorthin geführt? Und wenn dort eine Erscheinung am Himmel war, auch wenn das auf Israel und die Juden hindeutet, meine, es kam noch etwas anderes dazu. Diese babylonischen Magier wussten etwas von der großen Messias-Hoffnung von Israel. Wie konnten die denn davon wissen? Weil Israel 70 Jahre im babylonischen Exil war. Und dort haben Propheten geweissagt. Und das hat eine heidnische Umgebung auch gehört. Ein Hesekiel hat dort gewirkt. Oder der große Staatsmann Daniel. Und ich bin fest davon überzeugt, durch die Jahrhunderte hindurch lebte das auch in der heidnischen Umgebung weiter. Und man hat sich's erzählt und hat gesagt, die Juden, die warten ja noch auf einen Messiaskönig. Und diese äußere Erscheinung war nun für diese Magier nur der Anlass, dass sie sich aufmachten und dann nach Jerusalem gezogen sind, eine wahrlich beschwerliche, riesenhafte Unternehmung. Eine Expedition, das kann man kaum mehr ahnen, was das für sie an Mühe und Arbeit bedeutet hat. Aber daraus wird nur sichtbar, so gibt es Menschen, die nach Gott suchen. Es gibt in unserer Zeit noch genügend Astrologen, aber die haben genug an ihrer geheimnisvollen, dunklen, unheimlichen Art, wie sie Zukunftsweissagung betreiben. Diese Männer, die wussten, dass sie mit ihren Mitteln, ihrer Erkenntnis nicht zur Wahrheit durchdringen und sie suchen Gott. Und darum fragten sie jetzt so entschlossen, wo ist er denn wirklich? Und sie wollten hinter ihre Astrologie schauen. Sie suchten Gott mit aufrichtigem Herzen. Wo kann ich ihn denn finden? Babel hatte eine Fülle von Religionen und die waren damals überall bekannt, aber diese Männer haben sie nicht befriedigt. Sie suchten nicht Religion, sie suchten den lebendigen und wahrhaftigen Gott. Sie waren Gottsucher. Jetzt muss ich Ihnen erzählen, dass unsere Missionare eine ganz ähnliche Erfahrung machen. Als die ersten Missionare ins Batakland in Indonesien auf Sumatra kamen, da schlug ihnen da ja eine ganz starke Feindschaft entgegen. Die Religion damals hat alle Missionare schon vorher ermordet gehabt, die bisher erschienen waren. Als Nommensen dort eintraf, war auch die ganze Feindschaft dieser Geistermächte wieder lebendig. Aber die Missionare machten eine interessante Entdeckung, dass sie plötzlich in diesen Stämmen einen Mann fanden, der schon über Jesus Bescheid wusste. Er hatte ein Lukas-Evangelium gelesen. Unter den Batak war es gar nicht gebräuchlich, dass sie lesen und schreiben konnten. Und erst recht bedeutet unter diesen Menschen das Buch gar nicht viel. Das gesprochene Wort gilt viel mehr. Und dann hat Gott einen suchenden Menschen schon zur Erkenntnis der Wahrheit geführt. Und als die Missionare kamen, konnten sie ihn gerade hinüberführen. Und er wurde einer, der viele andere mit sich gerissen hat. Oder sie erzählen aus einem anderen Stamm, dem gleichen Gebiet am Toba-See, wo einer der führenden Zauberpriester in kürzester Zeit gesagt hat, das ist die Wahrheit, was ich verkündigt habe, ist nicht die Wahrheit. Und es hat einen ungeheuren Eindruck in dem Volk gemacht, wie er all seine Zauberfetische verbrannt hat. Gott führt suchende Menschen zur Wahrheit. Und wir erleben das in unseren Tagen genauso. Es sind immer Einzelne, es sind keine großen Zahlen. Was immer nur schlimm ist, ist, dass die Leute, die das Evangelium haben, so wenig davon überzeugt sind, dass die Christen so wenig wissen, was ihnen da anvertraut ist. Dass sie oft die Mission versäumen, dass sie sich nicht senden lassen zu den Menschen und nicht hingehen. Dass wir so oft schweigen, ist doch peinlich. Und wenn sie einmal jetzt das heute wieder zum Anlass nehmen und sagen, ich will das probieren. Jetzt, Mission ist doch nicht ein Fanatismus, wo wir Menschen bereden, sondern eine Entdeckung, die wir machen, dass dort suchende Menschen sind, die schon offen sind, denen wir nur noch das erzählen müssen, was uns Jesus geoffenbart hat. So geschieht Mission. Da waren suchende, ernsthaft suchende Menschen. Es ist ja heute eine Not, dass die Mission in unserer Kirche so vernachlässigt wird. Man redet noch über Mission, meist meint man damit nur noch die Sozialhilfe oder die Entwicklungshilfe, die man in die Länder der Not gibt. Nun ist das wichtig, dass wir tätige Nächstenliebe üben, aber das kann doch nicht Mission ersetzen. In der Mission geht es immer um die Verkündigung des Evangeliums. Und wir hören das dann von all denen, die dort tätig sind, die in den Slums, in den Katastrophengebieten, in den Hospitälern arbeiten, dass sie sagen, die Menschen, die wollen doch von uns nicht nur äußere Hilfe. Je tiefer sie in der äußeren Not stecken, umso mehr fragen sie, was ist denn mit meinem Leben los? Und wo ist denn der Gott der Barmherzigkeit? Und wie kann ich ihn denn finden? Wie gibt es denn eine Antwort auf mein dunkles Schicksal? Und es ist so wichtig, dass wir ihnen erzählen, Jesus ist geboren, der Heiland ist da. Diese babylonischen Magier haben alles verlassen, ihr Observatorium, auf dem sie standen, ihre Familien. Es war ihnen nur wichtig, zur Wahrheit hindurchzudringen. Und das ist wichtig, dass man ernsthaft sucht, mit Leidenschaft. Und dann machen wir eine zweite Beobachtung. Sie lassen sich führen. Sie haben nicht nur ihren Kenntnissen der Sterne vertraut, sonst hätten sie ja nicht in Jerusalem um Rat gefragt. Sie wussten, dass sie nicht durchblicken können mit ihrer ganzen Wissenschaft. Ich habe da vor kurzem im Radio gehört, dass die konservativen Christen, die Bibeltreuen, ganz besonders einfältige Leute wären. Leute, die nicht über viel Bildung verfügten, Leute, die die Freiheit dieser Welt nicht recht nutzen könnten und darum sich so gerne unter irgendwelche Autoritäten flüchten und darum sich so leidenschaftlich an die Bibel klammern. Es wäre letztlich nur eine Angst. So werden heute die Menschen beschrieben, die bibeltreu an Jesus glauben. Ich beobachte, dass diese weisen, klugen Wissenschaftler aus Babel am entscheidenden Punkt auch sehr einfältige Leute waren. Sie vertrauten nicht auf ihre Wissenschaft und nicht auf ihr Können, sondern sie vertrauten allein auf das Bibelwort, das ihnen die Schriftgelehrten deuteten. In der Bibel steht's. Und dann hören sie genau hin. Für die babylonischen Wissenschaftler war das doch nicht leicht, einfach einem Bibelwort zu trauen. Dann sagen die, was ist diese Bibel schon im Vergleich mit unseren wissenschaftlichen Büchern, die wir haben? Aber sie vertrauten dem Wort. Und jetzt beachten Sie einmal, was damals sich in Jerusalem abgespielt hat, ist eigentlich erschütternd. Die Schriftgelehrten hatten doch die gleiche Bibel. Und sie kannten die Schriftstelle aus Micha 5. Und sie konnten sie sogar auslegen. Aber sie fanden das Kind in der Krippe nicht. Man kann die Bibel besitzen, man kann sogar in der Bibel lesen, man kann sogar ein Gelehrter des Wortes Gottes sein und trotzdem Jesus nicht finden. Ein Herodes war nicht so tief gefallen, dass er die Bibel nicht ernst genommen hätte. Er achtete die Bibel und das Wort. Solch einen vermessenen Leichtsinn gibt es nur heute im 20. Jahrhundert, dass Menschen sogar das Wort Gottes, die Bibel, verlachen. Herodes hat das nie gewagt. Er hört sogar genau, er forschte mit Fleiß eifrig, was denn geschrieben steht, aber er will gar nicht dorthin nach Bethlehem. Warum denn nicht? Man hat immer wieder gesagt, er hätte einen Nebenbuhler gefürchtet. Ach, kennen Sie Herodes schlecht? Herodes hat sich vor Nebenbuhlern nicht gefürchtet. Die hat er niedergemacht, hat ja 3 Söhne ermorden lassen und eine Ehefrau. Das ist schon eine einsame Leistung. Wer hat das in der Weltgeschichte noch fertig gebracht? Also der war unerschrocken, wenn es ums Morden ging. Er hat ja dann auch unter den Kindern dieses furchtbare Blutbad angerichtet. Nein, was will Herodes? Er will das wieder vergessen, was in seinem Gewissen wach wird. Und sobald er diese Schriftstelle hört, da merkt er, dass sein Leben im Lichte Gottes offenbar ist. Und er will sein Leben zudecken, sein Gewissen beruhigen. Er möchte nicht, dass Gott seine Sünden ans Licht zieht. Und das kann ja auch sein, dass wir deshalb das Wort Gottes nicht hören wollen und es uns nicht passt, weil es uns immer wieder aufwühlt und an die verborgenen Dinge erinnert, die wir doch vor Gott in Ordnung bringen müssten. Auf der einen Seite gibt es die Gewohnheit der Schriftgelehrten, die nicht tun wollen, was die Schrift von ihnen verlangt, hören und nicht tun. Und auf der anderen Seite einer, der auch hört, aber der sein Herz zusperrt. Und diese Magier waren einfältige Leute, ganz einfältige Leute. Sie gingen hin nach Bethlehem. Ich wundere mich, wie sie aus diesem luxuriösen Palast des Herodes hinausgingen und dort in diesem einfachen Quartier in Bethlehem innehalten. War das für sie nicht ein Ärgernis? Soll denn da der große König der Juden geboren werden? Maria und Josef waren doch auch, wie sagten die da im Radio, das sind doch bloß so primitive Leute, nicht da? Waren doch primitive Leute, Handwerker, nicht? Da spricht so ein Klassendenken draus. Das sind die Dummen. Und diese Magier bleiben stehen und finden. Die Schrift bringt uns auf die Spur. Jedes einzelne Schriftwort weist uns auf Jesus hin. Und wenn wir uns nicht stoßen an der armseligen und geringen Gestalt Jesu, werden wir ihn finden. Wo wird der Schrift nachgehen? Es ist für ihren Glauben gar nichts wichtig, als immer nur dem Bibelwort nachgehen. Hängen Sie sich nicht an Bibelausleger, nicht an Pastoren und nicht an Evangelisten, nicht an irgendwelche sonstigen großen Namen, sondern hängen Sie sich an das Bibelwort hin. Und gehen Sie dem Bibelwort nach und dann werden Sie immer finden, wie dort Ihnen Jesus begegnet, in seiner ganzen Macht und Größe. Und Sie finden. Vor ein paar Wochen haben wir bei Hilfe für Brüder einen Brief bekommen von einem Missionsarzt, der seit Jahren in dem Bürgerkrieg von Angola arbeitet. Er ist dort in diesen Gebieten, wo so viele Menschen hungern und leiden. Und dann schrieb er, unser Volk leidet am meisten darunter, dass es keine Bibeln gibt. Wir kriegen von manchen Seiten Hilfe in Essen und Verbandsmaterial. Es ist lange nicht genug, aber jetzt brauchen wir am meisten Bibeln. Und als die Bibelgesellschaft 2000 Bibeln geschickt hatte, dann schrieb er und sagt, das war doch bloß ein Symbol, wir brauchen 80.000, weil Menschen das Wort Gottes suchen. Vielleicht ist das für uns gar nicht mehr klar, die wir in den Ländern des Überflusses und des Wohlstands leben. Bei uns, wo man heute immer nur die Träume vom Menschenglück verkündet und immer wieder redet, was der Mensch an Wohlstand und materiellen Gütern und neuer Weltordnung braucht, dann wird es so sein, dass der Hunger durchbricht. Und dann werden die Menschen sich erheben in den Ländern der dritten Welt und dann rufen sie wieder, dass das das Einzige ist, von dem ein Mensch lebt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt und nicht von den materiellen Gütern, sondern allein von dem Wort Gottes. Und sie fanden, das ist das Dritte, und sie fanden, was fanden sie eigentlich? Nur ein Kind. Waren sie nicht enttäuscht? Nur ein Kind. Also, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, was soll das sein, dass ein Mensch von Fleisch und Blut, warum denn der weite Weg von Babel hierher? Wenn man sich an der irdischen Gestalt Jesu stoßen kann, dann bestimmt auch damals. Für diese Magier war das nicht anders als für uns heute. Und Sie sollen sich nicht wundern, wenn in diesen Tagen Menschen sich stoßen an Jesus und sagen, glaubst du denn wirklich, dass Jesus allein der Weg zu Gott sein soll? Meinst du denn wirklich, der Jesus, wie er uns im Neuen Testament erzählt wird, der aus Nazareth gekommen ist, der gestorben ist unter Pilatus, der soll die Schuld der Welt büßen können? Glaubst du wirklich, dass der den Tod real durchbrochen hat und dass er der Richter des jüngsten Tages ist? Die Magier fielen nieder und beteten das Kind an. Ja, wie kann man ein Kind anbeten? Wenn Eltern ihre Kinder vergöttern, ist das schon schlimm, aber diese Magier beten ein Baby an. Damit bringen sie zum Ausdruck, dieses Kind ist Gott, der Herr, mein Herr und mein Gott. Sie können mit gar niemand drüber streiten, weil die Erkenntnis des Glaubens geschenkt wird, so wie wir es im Lied gesungen haben, Herr, erleuchte die da sind verblendet, gib du Erkenntnis. Oder wie wir jetzt feststellen müssen, da wo ernsthaft gesucht wird, kommen Menschen zu der Erkenntnis Jesu. Und sie sagen plötzlich, Jesus ist doch Herr der Welt. Ich bete ihn an, ich will ihm gehören. Das ist wunderbar. Sie beugen ihre Knie und knien vor dem Kind und dann tun sie ihre Schätze auf und legen die da nieder. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ist ja nur ein Symbol der Hingabe. Und sie sagen, alles, was wir sind, wollen wir dir geben. Wer erkannt hat, wer Jesus ist, der will sein Leben hingeben für die lohnendste und größte Aufgabe, die es gibt. Jesus zu dienen und ihm das Leben zu weihen. Sie brauchen nie denken, irgendjemand gäbe da ein Opfer. Sondern es ist das Größte und Schönste. Anders kann man ja gar nicht leben, als dass man die Jahre in dieser Welt so noch zubringt und sagt, ich will mein Leben dir öffnen, Herr, damit du dein Königreich hier bei mir errichten kannst. Verstehen Sie, warum wir jetzt nicht von Irak und Saddam Hussein reden? Weil das Größte, was in dieser Welt geschieht, wenn Jesus sein Königreich baut. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich aufmachen und Jesus suchen. Wir brauchen keine Sternbilder, wir brauchen keine äußeren Hilfsmittel. Es hat mich beeindruckt, wie unser Dr. Kilgus aus Pakistan erzählt hat, dass viele der Pakistanis, die zum Glauben kommen, oft aus ganz muslimischer Umgebung, wo noch nie ein Missionar war, etwa 50%, sagte er, kommen durch Gesichte und Träume zu Jesus. Sie erfahren plötzlich eine Stimme, die ihnen ruft, geh und suche das Buch. Und dann machen sie sich auf und laufen, bis sie in der Buchhandlung eine Bibel sich erwerben und dann zur Wahrheit durchbrechen. Was ist das bei uns furchtbar, wenn wir die Bibel haben und sie uns nicht in die Wahrheit hineinleitet und wir unser Leben nicht hingeben? Und wenn das uns nicht dazu führt, dass wir alles einsetzen, damit viele Menschen unter allen Nationen, Völkern das Licht erkennen können, das eine Licht, das die Dunkelheit und die Finsternis dieser Welt erleuchtet. Amen.